Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich bin wieder froh, hier zu sein in Schotten. Ja, da war ich schon 1969 das erste Mal als Bruder Nolte hier noch im Dienst stand. Das war eine schöne Begegnung und ich glaube, wir waren auch bei euch gewesen. Ne? Ja, ja. Schön. Ja, heute Morgen geht es um das Ziel. Und es gibt ja viele Wege und nicht wenige davon sind Irrwege, sind Holzwege, Sackgassen, haben wir vielleicht sicher auch schon erlebt, dass man sich auf solchen Wegen auch schnell verirren kann, stecken bleiben kann. Und das hat auch der Apostel Paulus erlebt, von dem wir im Predigttext hören. Und dazu lese ich Philipper 3, 7 bis 14, das ist der Text, der auch hier an die Wand projiziert wird, denke ich. Luther, Übersetzung 68, 84, ja. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Wörtlich die Gerechtigkeit von Gott aufgrund unseres Glaubens. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken für dein Wort und bitten dich von Herzen, dass du zu uns redest. Segne du Reden und Hören. Amen. Alles im Leben kommt darauf an, dass das Ziel stimmt, dass wir uns nicht von einem Wunschdenken herleiten lassen. Wenn das Ziel verschwommen, wenn es diffus, nicht eindeutig ist, da kann der Weg noch so schön sein. Irgendwann folgt ein böses Erwachen. Pleite, Ärger, Frustration und Angst sind vorprogrammiert, wenn unser Lebenshaus ohne Ziel und Plan auf Sand gebaut ist. Ohne Ziel befindet man sich letztlich wie auf einer Geisterfahrt. Wie in der Erzählung Der Tunnel von Friedrich Dürrenmatt, einem Schriftsteller, Dramatiker und auch Maler, der weltbekannt wurde durch Werke wie Der Besuch der alten Dame, Die Physiker und der Richter und sein Henker. Dürrenmatt versucht zu eigenständigem Nachdenken anzuregen, auch in dieser Kurzgeschichte. Da sitzt ein 24-jähriger dicker Student im Zug, der über seiner Brille eine zweite trug, eine Sonnenbrille und in den Ohren Wattebüschel. Zu Hause in Bern war er eingestiegen, wie immer. Er wollte in die Universitätsstadt Zürich fahren, wie schon so oft. Die Leute im Abteil waren mehr oder weniger merkwürdig, wie immer. Die Gespräche der Menschen drehten sich um Nichtigkeiten. Und auch das war wie immer. Durchs Fenster sah man die Berglandschaften vorbeiziehen. Doch der 24-Jährige interessierte sich nicht besonders dafür, denn er kannte ja die Strecke schon seit langem. Eben fuhr der Zug wieder in einen Tunnel ein. Die Gespräche plätscherten weiter vor sich hin. Die Fahrt durch den Tunnel schien diesmal aber besonders lang zu dauern. Aber das bildete er sich sicher bloß ein. Immer noch war es dunkel draußen. Was war denn bloß los? Der Tunnel schien ja endlos zu sein. Inzwischen wurden auch die Mitreisenden unruhig. Irgendwas stimmte hier nicht. Der Zug fuhr mit unverminderter Geschwindigkeit. Man fragte den Schaffner, doch auch der konnte keine Antwort geben. Für ihn war alles ein Rätsel. Nun war der junge Student beunruhigt. So etwas hatte er noch nie erlebt. Er suchte den Zugführer. Während er durch die Waggons ging, hatte er das Gefühl, dass der Zug immer schneller fuhr. Und als er den Zugführer schließlich fand, machten sie sich gemeinsam auf zum Anfang des Zuges. Schließlich arbeiteten sie sich bis zum Führerhaus vor. Und was er da erblickte, das ließ ihm das Blut in den Adern erstarren. Das Führerhaus war leer. Und er konnte sehen, wie der Zug immer schneller werdend, immer tiefer bergab ins unendliche Dunkel der Erde hineinstürzte. Die Geschichte der Tunnel von Friedrich Dürrenmatt wirkt surreal. Doch in Wirklichkeit ist er ganz real. Die Leute im Abteil reden im Grunde über das, worüber wir vielleicht auch immer wieder einmal reden. Wenn wir in der Sprechstunde sitzen oder sonst wo, übers Wetter, mit seinen Kapriolen oder die spärlich ausgefallene Ernte, was Wind und Regen die Frucht nach unten gedrückt hat und so weiter. Oder über die Arbeit, die keinen Spaß mehr macht, über den Urlaub, die Familie, die Politik und natürlich auch über Essen und Gesundheit. Und plötzlich platzt die Kulisse. Angst macht sich breit. Der Tod tritt ein, vielleicht ganz unverhofft. Und der Tod ist real. Jeder von uns stirbt. Jeder. Jeder kann schon morgen im Lokführerstand landen und ins katastrophale Dunkel blicken. Es kann der Geisterfahrer auf der Autobahn sein, ein Hausbrand, eine schlimme Krankheit, ein tödlicher Unfall kann es sein, ein Amokschütze im Einkaufszentrum oder die Ansage im Flugzeug vor dem Absturz oder ein plötzlicher Schmerz in der Herzgegend. Irgendetwas wird es irgendwann ganz sicher sein. In Gedanken an ein solches Szenario ist es heilsam, sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich Sinn und Ziel meines Lebens? Der Dichter Leo Tolstoi stellte sich am Abgrund seines Lebens, bevor er Christ wurde, erst auf die drei Fragen, woher komme ich, wohin gehe ich und wozu bin ich da? Woher komme ich, wohin gehe ich und wozu bin ich da? Er suchte ernsthaft. Und er fand durch Jesus Frieden mit Gott. Eine Antwort suchen und finden auf die Frage, wo verbringe ich die Ewigkeit, das ist klug und weise. Das Schlimmste ist ein zielloses Leben. Es ist schon ziemlich unangenehm, wenn in einer fremden Stadt oder einem fremden Land plötzlich das Navi seine Dienste verweigert, wenn wir uns dann plötzlich nur ganz schwer zurechtfinden, weil wir nicht vorbereitet sind, vielleicht auch die Karte vergessen haben. Schlimmer, ja verhängnisvoller jedoch, ist ein Leben ohne Perspektive. Ein Leben ohne Hoffnung und ohne Ziel, ohne die Möglichkeit, den Schalter noch einmal umlegen zu können. Ein Leben ohne Gott und sein Wort, ohne Jesus, gleicht einer Reise ohne Steuermann, ohne Leuchtturm, ohne Kompass. Sie gleicht letztlich einer Geisterfahrt. Und daran ändern auch noch so viele gute Werke nichts. Der Apostel Paulus beantwortet im Philipperbrief die Frage nach dem Ziel unseres Lebens. Und dabei kommt er auf all die Dinge zu sprechen, die für ihn einmal im Leben das Wichtigste waren. Was war denn für ihn das Wichtigste? Ein Stammbaum, 100 Jahre zurückverfolgbar, ein Nachkomme Benjamins, daraus folgend eine besondere Ehrenstellung, am achten Tag beschnitten, Glied des Volkes Israel, Anhänger der herrschenden Partei, der Pharisäer. Er zeichnete sich wie kein anderer als Vollstrecker des Willens Gottes aus, indem er die christlichen Gemeinden verfolgte. Paulus konnte sagen, ich bin in Hinsicht auf die Gerechtigkeit, die vom Gesetz verlangt wird, untadelig. Kurz gesagt, die beste Ausbildung, tadellose Lebensführung, glänzende Karriere, Aufstieg schon in jüngsten Jahren. Doch dann begegnete ihm Jesus auf dem Weg nach Damaskus, völlig unverhofft, aber unmissverständlich. Jesu Anruf, Saul, Saul, was verfolgst du mich, ging ihm durch Mark und Bein. In ganzer Klarheit, voller Liebe und voller Liebe hat Jesus ihn eingeholt und ihn umgepolt. Seine so geschätzte Werteskala war plötzlich völlig auf den Kopf gestellt. Er erkannte, dass alles, worüber er sich einmal rühmte, letztlich vor Gott doch kein Gewicht hat und nicht zielführend ist. Er erachtet es sogar als schädlich. Und darum möchte er, dass die Philipper und alle Menschen vom richtigen Ziel her leben. Ein erster wichtiger Punkt. In unserem Text bilanziert Paulus, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden. Hohe Ziele und doch falsche Ziele. Warum so falsch? Weil die Lebensziele von Paulus den einen wichtigsten Skopus des Lebens, den Hauptinhalt, das Ziel in der Person Jesus Christus, durch den Gott uns die Hand reicht, den Herrn aller Herren, das Licht der Welt, nicht mit einberechnet haben. Der Predigttext stellt uns unausweichlich vor die Frage, welche Ziele haben wir uns gesetzt? Haben wir welche? Und wenn ja, welche? Welche Rolle spielt in unserem Leben Jesus? Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ist er wirklich auch für uns die Wahrheit? Ist er ein Licht auf unserem Wege? Es sagt da mal jemand, mit der Wahrheit muss man leben und sterben können, sonst ist es nicht Wahrheit. Mit Jesus kann ich zuversichtlich leben und kann ich auch getrost sterben. In ihm finde ich Frieden. Sitzt er am Steuer meines Lebens? Ohne Jesus leben viele so, als säßen sie in einem Zug mit unbestimmten oder falschem Zielbahnhof. Der Schaffner, der ihre Fahrkarte sieht, weist sie freundlich darauf hin. Doch sie versuchen mit einem fröhlichen Lächeln zu erklären, dass doch der Komfort, der Service, die vorbeifliegende Landschaft und der Zug auch mit seinem ganzen Luxus so angenehm und so schön seien. Der Apostel Paulus ist im Blick auf unsere falschen Lebensziele aber nicht so höflich. Er betitelt sie schonungslos, indem er schreibt, ich erachte es alles für Schaden. Im Griechischen bedeutet das Wort für Schaden Dreck, Kot, Unrat. Paulus will sagen, die Müllkippe unseres Lebens, die Kloake unserer Ziele, dort enden wir, wenn Jesus nicht das eine Hauptziel unseres Lebens ist. Paulus schreibt, ich erachte es alles für Dreck, damit ich Christus gewinne. Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Siegespreis. Der Siegespreis schließt alle Schätze der Ewigkeit in sich. Der Siegespreis ist das letzte Ziel, wofür bereits viele Christen vor uns gekämpft haben. Der Siegespreis bedeutet ungetrübte, ungeteilte, ewige Gemeinschaft mit Christus, jetzt und in Ewigkeit. Doch wie erreichen wir diesen Siegespreis, dieses wunderbare Ziel? Für Paulus ist das klar, nicht durch eigene Leistung, nicht durch Üben und Trainieren, nicht durch die eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern durch Gottes Gerechtigkeit, sagt Paulus. Jesu Liebe hat ihn eingeholt und überwunden. Jesus Christus ist seine Gerechtigkeit geworden. Jesus, sein Leiden, sein Sterben, sein lebensschaffendes Wort hat tiefer auf ihn eingewirkt als all die kleinen und großen Lichter dieser Welt. Als Jesus sich ihm offenbarte, da hatten all die künstlichen Lichter, die er sich selbst angezündet hatte, plötzlich ihren Glanz verloren. die Beschneidung. Und der Stolz, ein Jude zu sein, die tadellose Einhaltung des Gesetzes. All diese Lichter, die vorher leuchteten, verloren plötzlich ihre Bedeutung. Sie brannten weiter, aber sie waren wertlos geworden. Das ist das unbegreiflich Große an Jesus. Er braucht nur sichtbar zu werden und vor uns hinzutreten. Seine Strahlen der Liebe haben eine derart überwältigende Kraft, dass, wenn wir uns ihnen aussetzen, sie unser ganzes Leben umpolen. Als Paulus Jesus sah, als er ihn wirklich sah, da waren alle Einwände und Zweifel überwunden. Gott schenkt unserem Leben Inhalt und Ziel. Und dieses Ziel ist, dass wir in Jesus Christus erfunden werden. Dass wir ihn erkennen und durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen überwunden und verändert werden, umgepolt werden. Wir brauchen das richtige Ziel. Und dazu gehört auch, dass wir an der richtigen Stelle starten. Liebe Gemeinde, alle Prozesse, alle Entwicklungen, die wir uns vornehmen in unseren Gemeinden, in unserem Werk, die wir anstoßen, sind letztlich für die Katz, wenn wir nicht an der richtigen Stelle starten. Paulus sagt, mein Start war dort, wo ich von Jesus ergriffen wurde. Seither ist bei ihm das Ziel klar. Können wir das auch von uns sagen? Jesus hat sich in mein Leben eingemischt. Er gibt meinem Leben die richtige Richtung. Ist unser Start an dieser einen Stelle, wo Jesus in unser Leben gekommen ist? Oder starten wir lieber an einer anderen Stelle, was ja auch möglich wäre? Ein Beispiel dafür ist ein Ereignis während der Olympiade 1972, die ich auch noch miterlebt habe am Fernsehen, in München. Die Spiele gehen ihrem letzten Höhepunkt entgegen. Beim Marathonlauf wird von der Strecke gemeldet, dass der Amerikaner Frank Shorter bald als erster ins Stadion einbiegen wird. Klar, der war bekannt dafür. Ein Triumph erwartet ihn. Bald darauf ist eine Gestalt zu sehen. Die Kameras zoomen ihn heran, die Sensation. Es ist gar nicht Frank Shorter. Es ist ein Unbekannter. Es sieht sogar aus, als ob es ein Deutscher ist. Gold für Deutschland im Marathonlauf. Die Begeisterung des Publikums kennt keine Grenzen. Nur noch wenige Meter sind zu absolvieren. Die Reporter suchen fieberhaft in ihren Startlisten, um den Sensationssieger präsentieren zu können. Da, plötzlich, gehen zwei Funktionäre auf den Läufer zu, nehmen ihn am Arm und führen ihn aus dem Stadion heraus. Ein Trick? Ein Unbekannter hatte sich in die Stadionschlussrunde geschlichen, aber der Trick flog auf und so hat er das Ziel doch nicht erreicht. Wenn wir als Christen in der Nachfolge Jesu auf das große Ziel hinleben, dann sollten wir uns sicher sein, dass wir auch von der richtigen Stelle aus gestartet sind. Wer sich dazwischen schleicht, der bleibt auf der Strecke und er wird das Ziel nicht erreichen. Die Frage ist also, hat unser Leben einen Start mit Jesus? Ist das sichtbar? Erkennen das auch unsere Mitmenschen, dass unser Leben einen Anfang mit Jesus hat? Sonst kann man zwar blöffen, eine Zeit lang mitlaufen, aber wir kommen nicht wirklich an. Achten wir darum darauf, dass um alles in der Welt das Ziel unseres Lebens Jesus Christus ist. Ohne ihn gibt es Schiffbruch, ohne ihn gibt es keine erfüllte Zeit. Und das wäre doch so wichtig, dass unser Leben erfüllte Zeit ist. Jesus aber gibt unserem Leben die richtige Richtung. Und das Schöne ist, wenn wir straucheln, er verwirft uns nicht. Wenn ich gescheitert bin, hilft er mir wieder liebevoll zurecht. Ich darf zu ihm kommen, so wie ich bin. Bei ihm ist Vergebung und Kraft zu einem Neubeginn. Und nun geht es zweitens darum, dass wir auch aufs richtige Ziel zuleben. Wer das richtige Ziel im Auge hat, ist damit noch nicht am Ziel angekommen. Das betont Paulus gegenüber solchen, die denken in Philippi, nun sei ja alles gelaufen. Es muss wohl solche Philippi gegeben haben, die dachten, wer Christ ist, der hat alles hinter sich. Ein verlockender Gedanke. Schon ganz vollkommen. I have the second blessing. Ich bin erfüllt. Das Ziel vor Augen habe ich. Paulus ist damit ganz einig. Und doch überspannt er hier den Bogen nicht. Er schreibt nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Denn er weiß auch um den Gegenwind, kurz vor dem Ziel. Er weiß um die Gefahren und die Versuchungen, die am Wegesrand unseres Lebens auf uns lauern. Auch kurz vor dem Ziel. In Philippi gab es welche, von denen Paulus sagen musste, ihr Gott ist ihr Bauch. Sie tun alles aus dem Bauch heraus. Das heißt, sie lassen sich vom Gefühl bestimmen. Alles nur oberflächlich. Sie lassen sich vom Gefühl bestimmen, Christus als Lebensziel. Ja, aber dann soll das Christsein nur noch ein Schaulaufen sein. Paulus charakterisiert sie als irdisch gesinnt. Ja, es gibt tatsächlich diese Mischung aus ernstem Christsein und fromm verbrämter Orientierung an eigenen Wünschen und Zielen. Das gibt es auch bei Christen. Und darum prüfen wir uns selbst. Suchen wir nicht auch alles Mögliche miteinander noch so zu verquicken, zu verbinden, vereinbaren? Paulus setzt dagegen, lebt auf das Ziel zu. Lauft, als wollte er sagen, ihr seid nur einmal auf dieser Welt. Macht's ehrlich, macht's genau. Ihr könnt nur einmal den Siegespreis erringen. Paulus gebraucht ein aufregendes Bild. Er vergleicht sich mit einem Wettläufer auf der Rennbahn, wenn er sagt, ich jage dem Ziel nach, ich strecke mich nach dem, was da vorne ist. Der Siegespreis kann nicht nebenbei mitgenommen werden. Unser Christsein gleicht einem Staffellauf. Da laufen mehrere Wettläufer einer Mannschaft hintereinander. Jeder läuft seine Strecke und übergibt dann die Staffel, einen Stab, an den nächsten Läufer. Dieses Bild ist uns bekannt. Eine siegreiche Taktik sieht oft so aus, dass man natürlich den besten Läufer zu Beginn laufen lässt. Ja? Oder nicht? Ja, habe ich schon gesehen. Einen also, der schon zu Beginn so viel Zeitvorsprung herausgelaufen hat, dass der Sieg so gut wie sicher ist. Die anderen laufen noch und zieren von dem erlaufenen Vorsprung. Sie laufen, um miteinander den Siegespreis in Empfang zu nehmen. Und als Christen können wir sagen, Jesus Christus ist dieser Spitzenläufer. Er hat mit seinem Lauf den Sieg bereits sichergestellt. Und er lädt dich und mich dazu ein, in seiner Mannschaft mitzulaufen. Jesus ist seine Etappe gelaufen und er will, dass wir den Stab übernehmen, dass wir uns nach dem Ziel ausstrecken und es mit seiner Hilfe und Kraft auch erreichen. Mit dieser Motivation, angespornt, das Ziel erreichen. Sind wir gerne solche Staffelläufer mit Jesus, sodass wir auf ihn hören, seine Maßstäbe gelten lassen und dass wir auf ihn sehen als den Anfänger und Vollender des Glaubens? Liebe Gemeinde, wir haben heute Morgen gehört, wie wichtig es ist, dass unser Leben ein ewiges Ziel hat. Wie wichtig es ist, dass unser Leben nicht ziellos dahindümpelt und so verläuft wie in der Kurzgeschichte von Friedrich Dürrenmatt. Dass es nicht plötzlich eine blöde Überraschung gibt, weil auf unserer Lebensreise der Steuermann fehlt. Wir haben gehört, dass es wichtig ist, vom richtigen Ziel her zu leben und auf das richtige Ziel hinzuleben. Wir sollen auf der Rennbahn des Glaubens auch keine passiven Zuschauer bleiben, sondern uns als von Jesus Ergriffene in Bewegung setzen lassen. Nicht der eigene Sportsgeist, das eigene Ich treibt uns an, sondern der Heilige Geist Gottes ist die innere Triebfeder zum Laufen. Jesus spornt uns an durch seinen Geist der Liebe. Jesu Liebe, sein Vergeben, sein Trost und seine Ermahnung bringen uns weiter dem Ziel entgegen. Und dort wartet der auf mich, der den Siegespreis mit mir teilen will. Und genau das erwartet die, die nach ihrem Lauf am Ziel ankommen. Und Jesus wird nach seiner Verheißung dort stehen und seinen Sieg und seine Herrlichkeit mit uns teilen. Was für eine herrliche Aussicht! ob wir alle dabei sein werden. Die Antwort können wir geben, wenn wir von ganzem Herzen sagen, ja, Herr, du bist mein Ziel. Du bist mein Ziel. Dir will ich vertrauen. Auf dich setze ich meine Hoffnung im Leben und im Sterben. Amen. Und das wollen wir jetzt auch singen, dieses